Alisa, wie wichtig ist Mannheim für dich als Stadt?
Ja, also erstmal, Mannheim ist natürlich auch wie Heimat. Ich bin hier aus der Region, man ist hier aufgewachsen und hat in der Jugend schon immer eine gute Zeit gehabt. Aber für uns als Gründer damals 2016 auch super hilfreich. Wir hatten direkt ein gutes Netzwerk, wir hatten immer tolle Bewerber für unser Team. Wir sind einfach super Standort getrieben, haben hier immer tolle Events machen können, haben eine tolle Infrastruktur. Also da hätte ich mir keinen besseren Standort vorstellen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal ist es eine ganz spezielle Mannheim-Folge. Juhu! Wir lieben Mannheim und wir haben drei Mannheimer eingeladen, beziehungsweise mit Alex wird er bestimmt gleich sagen, so nur noch ein Halb-Mannheimer. Aber es soll darum gehen, wie wichtig der Standort auch für die Startup-Gründung ist. Und wir haben eingeladen Alisa Janke von Purelay, André von Bitterliebe und Alex von Rosenthal. Und wir würden euch gerne unsere drei Mannheimer Leuchttürme einmal vorstellen und mit ihnen besprechen, wie wichtig eigentlich der Standort für die Gründung ist, was eine Stadt mitbringen muss, was vielleicht Mannheim auch noch besser machen muss. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, Johannes, oder?
Alisa, wie wichtig ist Mannheim für dich als Stadt?
Ja, also erstmal, Mannheim ist natürlich auch wie Heimat. Ich bin hier aus der Region, man ist hier aufgewachsen und hat in der Jugend schon immer eine gute Zeit gehabt. Aber für uns als Gründer damals 2016 auch super hilfreich. Wir hatten direkt ein gutes Netzwerk, wir hatten immer tolle Bewerber für unser Team. Wir sind einfach super Standort getrieben, haben hier immer tolle Events machen können, haben eine tolle Infrastruktur. Also da hätte ich mir keinen besseren Standort vorstellen können, auch um zu gründen. Und bin super happy, dass wir weiterhin in Mannheim hier sind und mittlerweile so viele coole Startups hier haben in der Region, was sich echt sehen lässt. Und man merkt so in LinkedIn, ich glaube, so die Mannheimer Startup-Bubble, die hat sich da schon echt einen guten Namen gemacht.
Glaubst du, gerechtfertigt oder ist es einfach, weil wir Mannheimer viel laut in die Welt schreien?
Ich glaube, es ist absolut gerechtfertigt. Also ich glaube, alleine hier, wie wir jetzt heute zusammengekommen sind, ist der Beweis dafür, dass Mannheim da echt eine Power hat, was wir hier aufgezogen haben. Also absolut gerechtfertigt.
Ich habe oft darüber nachgedacht, insofern, dass ich mir überlegt habe, ist das Zufall, dass wir alle gemeinsam irgendwie so erfolgreich geworden sind, weil man muss das, glaube ich, als Disclaimer vorweg sagen, wir kannten uns alle gar nicht. Also es ist jetzt nicht das Phänomen wie eine BHU oder sonst wie, wir waren in der Klasse, kannten uns und jeder hat sich dann auf den Weg gemacht und was gegründet. Nein, im Gegenteil, es war, jeder hat es für sich gegründet, sage ich mal, mit dem Gründungsteam und dann haben wir uns alle bei Zeiten kennengelernt, alle so, würde ich sagen, so vor 3-4 Jahren irgendwie hat man dann auf dem Schirm gehabt, hat man sich mal kennengelernt. Und Alisa, wie siehst du das? Glaubst du, es ist Zufall? Es ist positiv, es ist negativ. Wie sind deine Gedanken? Weil wir ja vor allem im E-Commerce-Bereich, glaube ich wirklich, dass es wenige Städte in Deutschland gibt, also ich glaube keine, die so viele erfolgreiche Stories zu erzählen hat.
Ja, es ist echt eine gute Frage, ob das Zufall ist. Also ich muss sagen, ich habe André jetzt heute kennengelernt von Bitterliebe und wir haben uns vorher noch nie ausgetauscht, obwohl wir hatten auch mal unser Office in der Neckarstadt. Also ganz, ganz verrückt, dass man eigentlich so lange nicht gesprochen hat, wo ich auch denke, hey, wieso haben wir das nicht schon eher gemacht? Also richtig doof eigentlich. Ob das Ganze Zufall ist, glaube ich nicht, dass man es nur dem Zufall überlassen kann. Also ich glaube, die Region mit allen Dingen hier, Unis, Hochschulen etc., was man hier hat, ist schon sehr besonders. Und ja, ich glaube nicht, dass das nur Zufall sein kann.
Aber keiner von euch, kurz dazu, das muss man, glaube ich, als Disclaimer sagen, Uni Mannheim ist im BWL-Bereich die krasseste Uni in Deutschland, vielleicht sogar Europa, aber ich habe hier BWL studiert, aber an der dualen Hochschule, weil ich zu schlecht war, um an die Uni Mannheim zu kommen. Hat einer von euch quasi an der BWL-Elite-Uni hier studiert?
Nee, also das finde ich nicht. Auch,
ja, du schon, aber sage ich mal auch nicht, ohne das jetzt böse zu meinen, in dem klassischen BWL-Studiengang so, das ist auch eine wahnsinnige Leistung, aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, weil viele von außen, gerade PEs, als wir unseren Investorenprozess gemacht haben und es dann auch mal dieses Thema auf den Tisch kam und dann war es so, ja, ihr habt ja auch die BWL-Uni, ihr seid dann hergezogen und so, nee, das ist nicht die Story, also daran liegt es wirklich nicht.
Ja, total. Alisa, willst du uns vielleicht einmal kurz mitnehmen? Du hast gesagt, 2016 habt ihr gegründet, ihr hattet euer erstes Büro in der Neckarstadt. Was ist seitdem passiert? Wie viel von euch sitzt auch noch in Mannheim? Und was würdest du sagen, wo soll es auch mit euch jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren hingehen?
Ja, genau. Wir haben 2016 gegründet, hatten dann unser Office hier, unser erstes Office in der Neckarstadt, waren damals ein ganz kleines Team, hatten 200 Quadratmeter, wo noch die Logistik dabei war, wo wir alles aus einem Raum gemacht haben. 2018 haben wir uns dann umgeschaut und haben jetzt hier in Mannheim ein echt großes Lager mit, ich glaube, 3000 Quadratmeter sind's und verschicken da jedes Päckchen selbst und haben noch zwei Offices, einmal auch in Mannheim, beide in Mannheim. Und wo soll's hingehen? Ja, also was ich auch schon mal sagen kann, woran wir gerade arbeiten, was auch in Mannheim stattfinden wird: Wir wollen hier eine Purely Experience eröffnen. Also wir sind rein online, rein E-Commerce aktuell, aber uns fehlt einfach so ein bisschen die Purely Experience, dass wir die Marke stetig spürbar machen können. Und aktuell ist der Plan, dass wir hier in Mannheim einen Purely Store oder wir nennen es Purely Experience, weil es soll nicht nur ein klassischer Store sein, da soll es mehr geben, da soll es einen Purely Garten geben etc. Das wollen wir hier in Mannheim eröffnen. Und für Mannheim sind das die Next Steps, was man von Purely erwarten kann.
Kam die Idee auch ein bisschen nach eurem Pop-Up-Store im Dezember oder November war es, glaube ich? Oder war das quasi eigentlich die Idee vorher schon da und ihr dachtet, ihr testet sie mal an?
Genau, die Idee war vorher schon da. Also das ist wirklich strategisch bei uns festgehalten. Wir wollen mehr Purely Experiences eröffnen. Dieses Jahr Best Case auch noch eine in Köln, wo wir gerade dran sind. Aber Mannheim wollten wir einfach mitnehmen, weil hier das Team ist, weil hier unsere Wurzeln sind, weil wir hier selbst immer vor Ort sein können. Und die Idee war schon vorher da und der Pop-Up-Store war so quasi ja das erste Ding, was wir da drin jetzt mal machen. Also das ist auch die Location, die aktuell dafür geplant ist. Und da wollten wir vor Weihnachten unserer Community einfach Special anbieten und sagen, hey, kommt vorbei, wenn ihr Weihnachtsgeschenke braucht, haben wir hier ein tolles Angebot für euch.
Was ich da mal zu sagen will, ist, wir wollten ja mit unserem Snox Coffee was Ähnliches machen. Da wollten wir irgendwie Gastronomie und den Verkauf unserer Waren verbinden. Ich muss sagen, das ist kläglich gescheitert. Also 99,9% unseres Umsatzes im Snox Coffee machen wir mit Kaffee und Gastronomieartikeln quasi. Also wir machen da im Monat, ich glaube, 1000 Euro Umsatz mit wirklichem Produktabverkauf. Also da, ich will das auch einfach mal hier im Podcast teilen, weil man redet dann immer, und das gar nicht auf euch bezogen, Alisa, sondern wirklich unser Fehler, dass man sagt, ja, das verbindet mir und so cool. Es hat einfach bei uns gar nicht funktioniert und deswegen haben wir jetzt auch gerade gestartet, dass wir die ganzen Produkte aus dem Snox Coffee rausnehmen, weil wir sagen, ey, das lohnt sich für den Aufwand nicht. Dafür muss man aber sagen, dass die Gastronomie brutal läuft. Also wir werden da über 1 Million Euro Umsatz dieses Jahr machen. Und das fand ich irgendwie für uns ein krasses Learning, weil wir eigentlich genau andersrum gedacht haben. Und dann wäre bestimmt auch unser Ziel und Strategie gewesen, irgendwie mehrere Läden aufzumachen. Aber jetzt bin ich davon so abgeschreckt, weil selbst in unserem Socks Coffee will keiner unsere Produkte kaufen. Da habe ich gesagt, da bleiben wir lieber bei Kaffee und Kuchen.
Gibt es was, Alisa, wo du sagst, vielleicht auch im Hinblick auf den Store oder auf die Experience, die bei euch geplant ist, das müsste sich aus Sicht von euch für die von der Stadt ändern? Also oder da würdet ihr euch mehr Hilfe wünschen oder auch für andere Städte, wo ihr sagt, ich glaube, ich habe schon mal von einem anderen Beispiel gehört, von einer anderen Stadt, die irgendwie sowas mehr unterstützt oder irgendwie ein cooles Programm für sowas hat.
Ja, also ganz klar, da kann ich auch nochmal auf die Purely Experience zurückgehen. Eigentlich war der Plan, dass das Ganze letztes Jahr eröffnet. Und wir hatten so Themen mit Baugenehmigungen etc., dass das Projekt wirklich ein Jahr später stattfindet und es ist immer noch nicht komplett fix. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, da wurden uns so viele Steine in den Weg gelegt, jetzt gerade vom Amt, bürokratisch, wo wir einfach sagen, hey, wir haben da so ein geiles Projekt, was gerade hier für die Schwetzinger Vorstadt einfach ein Riesenerlebnis wäre. Wir sind da ein Jahr drüber, also wir hätten das innerhalb von ein paar Monaten eröffnen können. Und ja, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, gerade bei so bürokratischen Themen wäre eine Unterstützung absolut hilfreich. Und wir haben schon Unterstützung bekommen, aber halt eben nicht direkt vom Bauamt, ja.
Schrecklich, muss ich auch sagen, bei uns im Snox Coffee, wir mussten eine andere Location aufkaufen, weil uns bewusst war, wenn wir quasi komplett selber eine machen, Konzessionen und sowas hier in Mannheim zu bekommen, unmöglich. Also jeder rät dir hier in Mannheim davon ab, ein Restaurant aufzumachen oder sonst wie, wenn du nicht irgendwas übernimmst, weil du keine Chance hast, innerhalb von 2 Jahren so ein Ding zu bekommen. Und dann finanzier mal 2 Jahre ein Geschäft vor. Das ist ja geil bei euch, Alisa, dass es quasi ein Side-Projekt ist. Deswegen ist es nicht so schlimm, abzuwarten. Aber stell dir mal vor, du gründest gerade neu und sagst, hey, ich will einen Café aufmachen. Ja, warte mal 2 Jahre. Kündigst du schon deinen Job? Machst du nicht? Wartest du nur ab? Also, liebe Stadt Mannheim, das ist total bescheuert. Also damit nehmt ihr schon so viel Lust und Energie, hier in Mannheim überhaupt was zustande zu bringen.
Ja, absolut. Also wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt mein Hauptbusiness gewesen, ja, ciao. Also was hätte ich das Jahr über jetzt gemacht? Ne? Also man hätte sich nach anderen Locations umschauen müssen. Es hätte auch wieder einen Aufwand gegeben. Also absolut, da wäre Support auf jeden Fall richtig hilfreich.
Die Buga hat 150 Millionen in etwa gekostet, habe ich gestern nochmal gegoogelt. Buga, für alle, die zuhören, ich hatte nämlich auch keinen Plan, was das ist, Bundesgartenschau, die ist gerade in Mannheim und es wurde ein riesen Tamtam drumherum gemacht, wie toll und genial das ist. Am Ende sind es irgendwelche Blumenbeete, die aufgehübscht wurden und eine Seilbahn gebaut und sowas. Ihr merkt schon in meinem Zwischenton, ich bin kein Fan davon. Es ist ein Landschaftsprojekt. Es hat 150 Millionen Euro gekostet und ich spüre davon hier gar nichts, dass hier mehr los ist. Also das Ziel ist ja, die Stadt schön zu machen, Leute, Touristen hierher zu holen, dass vor Ort die ganzen Läden davon profitieren. Ich glaube dran, dass es absoluter Schwachsinn ist und die 150 Millionen besser investiert hätten werden können. Da die Frage an dich, Alisa. Du ab morgen bist die Bürgermeisterin hier in Mannheim. 150 Millionen. Was würdest du machen, um die zu investieren, dass es wirklich die Startup-Welt und auch neuen GründerInnen hilft? Was wären deine Investments?
Also ich glaube, ein Investment wäre für mich, das kommt auch daher, Thema Kind und Karriere vereinen. Und ich denke jetzt gerade auch mal an GründerInnen, die vielleicht eine Familie haben. Investment wäre auf jeden Fall mehr Kita-Plätze, da Support, bessere Gestaltung, was das Thema Kinderbetreuung angeht, weil da haben wir hier auch einfach in der Region ein Riesenproblem. Also wenn du 2, 3 Jahre auf dem Kita-Platz warten musst, dann kannst du einfach nicht deinem Job nachgehen. Also das wäre für mich auf jeden Fall ein Invest, wo ich sagen würde, okay, das könnte gerade Thema Kind und Karriere pushen und ja auch gute Ideen fördern von Gründern oder Gründerinnen, die Familie haben.
Alex, was würdest du machen? Ich finde es eine gute Frage mit den 150 Millionen. Hast du dir was abgeschaut? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ihr seid jetzt nach Berlin gezogen, ihr habt aber immer auch noch ein Team in Mannheim. Gibt es sowas, was du sagst, das macht Berlin einfach ein bisschen besser und das würdest du mit den 150 Millionen in Mannheim direkt angehen?
Das ist eine gute Frage, Romy. Ich hätte jetzt direkt mal nur auf Startups bezogenen Fonds aufgemacht für Startups, wirklich based in Mannheim. Du musst 50-60% der Mitarbeiter in Mannheim haben, um das zu finanzieren, was dann alles letzten Endes der kompletten Stadt wieder zugutekommt. Aber das, ich meine, ist halt ein Rieseninvestment. Du musst was komplett Neues aufbauen von der Stadt und natürlich Digitalisierung der kompletten des Bürokratieapparats. Das ist allein in Berlin ist es auch ein Horror. Ich glaube, da kann Mannheim auch nochmal was verbessern.
Berlin oder Mannheim, was glaubst du, ist, wenn man neu gründet, die bessere Stadt?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt aufs Thema drauf an. E-Com würde ich auf jeden Fall sagen, Mannheim, um den ersten Step zu machen, finde ich, das war genau der richtige Schritt von uns. Ich bin ja Wahl-Mannheimer, von Heidelberg-Studium dann extra rüber nach Mannheim gezogen, weil ich die Stadt, ich sage schon immer, das ist so das kleine Berlin. Du hast viel Multikulti, du hast Startup, du hast alles, du hast eine gute Uni. Das ist echt viel, was die Stadt bietet. Und für den Start würde ich auf jeden Fall sagen Mannheim, nur dann irgendwann, so haben wir es jetzt ja auch gemacht, wachsen wir immer mehr Team. Wir haben direkt ein Social Media Team in Berlin gehabt und haben gesagt, dort machen wir es quasi das Ganze doch mal größer.
Meine Gedanken dazu, weil ich mir das oft gefragt habe, ich selber war wirklich ein riesengroßer Berlin-Fan und finde es immer sehr inspirierend, wie viele verschiedene Startups irgendwie große da gibt. Habe ich mir immer gedacht, boah, wäre es besser gewesen, Snox in Berlin zu gründen? Und so nach monatelangem Nachdenken ist meine Hauptthese so, dass ich sage, in Berlin wären wir einer von 100 Startups gewesen. Keiner hätte sich für uns interessiert. In Mannheim waren wir neben euch 3 Unternehmen einer der Leuchttürme und konnten so krasse Aufmerksamkeit pressetechnisch, sage ich mal, als auch von irgendwie Netzwerken machen, als auch für Mitarbeitenden. So, ich glaube, wenn man hier in Mannheim lebt und für sich beschließt, ich würde gerne bei einem Startup arbeiten, kommt man an unseren vier Unternehmen nicht vorbei. In Berlin wären wir eine von Hunderten gewesen. Also daher glaube ich, genau um das zu unterstreichen, was Alex gesagt hat, für den Start, glaube ich, ist es immer besser, an dem Ort, wo man sich gut auskennt, wo man aufgewachsen ist, bei uns halt jetzt zufälligerweise alle Mannheim, glaube ich, ist es absolut lohnenswert, dort zu bleiben, weil lieber bin ich ein Leuchtturm in der Kleinstadt, als in der großen Stadt komplett verloren zu sein. Ist Rosenthal aktuell in Berlin verloren, Alex, oder wie siehst du das?
Ich habe nochmal einen Punkt zu ergänzen, vor allem auch der Fokus am Anfang, der ultimativ wichtig ist, ne? Dass du dich wirklich auf dein Geschäft konzentrieren kannst. Ich glaube, in einer großen Stadt hast du sehr viel Defokus. Du hast zu viele Events wieder, dann verzettelst du dich, kannst dich nicht wirklich auf dein Business konzentrieren. Deswegen zum Fokus für den Start finde ich es wirklich wirklich Hammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es schon eine Neuorientierung hier in Berlin. Du hast auch einfach so viele Möglichkeiten. Du kannst jeden Tag auf irgendeine Veranstaltung gehen, musst so krass ausfiltern. Und ich bin da ehrlich, vor 3-4 Jahren wäre es mir nicht möglich gewesen, das gut zu filtern und dann wirklich auch bold eine Entscheidung zu treffen, na, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Weil es einfach, das ist die Zeit und das ist das raste Gut jetzt im Moment. Ne?
Ihr habt ja eine Brand für Naturkosmetik. Ich glaube, bekannt wurdet ihr jedem in Deutschland mit euren Rosenquarzrollern. Mittlerweile geht das Produktsortiment ja weit darüber hinaus. Und auch ihr habt gesagt, ihr würdet gerne in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr Shops eröffnen. Würdest du die oder den ersten Shop, wo soll der sein? Ist der erste in Mannheim, dort wo ihr auch immer noch diesen Leuchtturmeffekt habt? Oder sagst du, okay, wir brauchen eigentlich eine frequentiertere Stadt wie Berlin? Oder ist es ganz woanders?
Wir haben ja mal so einen kleinen Pop-Up-Store mit verschiedenen Brands aus Mannheim gemacht im Q6, Q7 in dem Einkaufszentrum. Das war aber auch gleichzeitig so ein bisschen der Fehler. Das war auch wieder Defokus. Viel zu viele Brands drin, nicht der Fokus auf uns. Ich würde sagen, tatsächlich würde ich lieber Berlin starten und dann auch erstmal so ein Power-Wochenende zu schauen, okay, wie kommt sowas an und vor allem die Location auszuspähen ist, glaube ich, die größte Challenge, dass du Laufkundschaft hast, aber auch immer wieder Events, um einfach den Traffic hochzuhalten. Ich meine, du kannst natürlich Launches und so weiter da reinmachen, Hautanwendungen, Massage und so weiter, um das Ganze langfristig dann auch groß zu haben, aber ich glaube, es ist schon echt eine Challenge. Ne? Wir wollen es testen, aber ich glaube, da das hochfrequentiert zu haben, ich meine, die Berliner Mieten sind halt abnormal hoch. Ne?
Aesop wurde gerade für, ich glaube, 2 oder 3 Milliarden verkauft an L'Oreal, ist das richtig? Mhm. Oder? Aesop ist ja, sage ich mal, in einer ähnlichen Kategorie wie ihr unterwegs. Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt versuche, in mein Unterbewusstsein ein bisschen einzutauchen, okay, wie habe ich Aesop als Marke wahrgenommen, ist es für mich so, in jeder krassen Stadt oder in jeder krassen Lage auf dieser Welt gibt es einen Aesop-Store und die sehen wirklich aus wie ein Museum. Wenn ich da vorbeilaufe, ist es immer on point, du kannst da reingehen, da sind Waschbecken und so, also wirklich totales Erlebnis, aber ich habe dort noch nie etwas in einem Aesop-Laden gekauft, 2-3 Mal online bestellt. Für meine Verlobte. Würdest du sagen, genau das ist die Strategie jetzt von vielen D2C-Companies, Markenvalue offline aufzubauen, aber der Laden an sich, der wird gar nicht eingekauft, der ist vielleicht gar nicht profitabel, aber es ist eben etwas, was die Marke groß macht, viel werthaltiger, weil diese Läden krass aussehen? Oder seht ihr die einzelnen Stores, wenn ihr welche aufmacht, wirklich auch als geilen Profittreiber?
Ja, also da wir direkt im D2C gestartet haben und weniger im B2B oder Retail, sehe ich es tatsächlich direkt von Anfang an als auch eine Performance-Komponente und es muss am direkt Profit bringen. Ich meine, es wird wahrscheinlich die ersten 2-3 Monate gar nichts bringen und wie du schon gesagt hast, eher nur die Brand aufwerten, dass man die Produkte kennenlernt, viel testen kann, vielleicht vor Ort abholt, so ein paar Services einfach anbietet. Aber das, was Aesop oder auch The Ordinary aufgezogen haben, ich glaube, das kannst du so auf dem Level nicht machen, als wenn du D2C-Brand startest. Weil, to be honest, ich habe keine Ahnung, wie so ein Laden funktioniert. Und ich muss dieses ganze Wissen müssen wir jetzt erstmal aufbauen, wie wir quasi damit Umsatz machen, wie wir, ich meine, als Brand, okay, ja, wie du den Brand-Effekt steigerst, die Kundinnen sehen quasi deine Produkte als so Bathroom-Elevator direkt da stehen, das ist alles cool, aber ich glaube, das ist nochmal eine Riesen-Challenge zu sehen, wie man dann tatsächlich da Geld verdient.
Ein richtig gutes Beispiel, was ich sehr unkonventionell fand, habt ihr mitbekommen von dem Paul Ripke oder von seinem Pari-Store in Berlin? Der hat ich weiß nicht, wo er genau ist, ich glaube am Mauerpark oder so, sehr gefährliches Halbwissen, aber der hat immer nur auf, wenn er da ist. Und dadurch kreiert er einen Hype. Ich meine, er hat auch eine große Personal Brand oder hat ja auch, die Brand war da, bevor es die Marke gab. Fand ich aber sehr unkonventionell und ich glaube, dass er es da schafft, mit seiner Brand nochmal einen Hype zu kreieren, dass dieser Store einfach wirklich immer nur auf hat, wenn er persönlich da ist. Heißt, er hat mal 3 Wochen zu, dann hat er wieder 5 Tage auf, aber auch nicht irgendwie 12 Stunden am Tag. Klar, er steht dann da in dem Laden selbst, aber trotzdem schafft er damit, glaube ich, wieder irgendwie ins Gespräch zu kommen und hatte auch vorher nie wirklich so diese Touchpoints mit seiner Marke. Und auch hier muss man sagen, hat er den Store in Berlin eröffnet und nicht in Heidelberg, wo er herkommt.
Voll. Ja, ich muss sagen, ganz persönlich, dass ich ja voll die zwiegespaltene Meinung habe. Insofern so, ey, es ist cool so für die Community, aber auch ein großer Aufwand und null skalierbar. Was wir zum Beispiel machen, wirklich Real Talk, heute ist es Freitag, der 5. Mai, glaube ich, 5.5. Und wir haben heute eine Office-Tour bei uns. Also gleiches Ziel, wir wollen die Community, die Hardcore-Fans quasi näher an uns ranholen. Aber statt einen eigenen Store dafür aufzumachen, haben wir gesagt, jetzt einmal im Monat machen wir eine Office-Tour bei uns. Und es haben sich knapp 100 Leute angemeldet und die werden heute unser Office erleben. Das ist für uns fast keine Kosten, außer 1, 2, 3 Stunden Zeitinvest. Und wir können, glaube ich, die Leute sehr krass emotional aufladen. Also da weiß ich nicht, also das ist so mein Learning jetzt auch nach Snox Coffee und so, dass dieses Erlebbarmachen der Marke, glaube ich, gar nicht zwingend mit einem eigenen Store ist. Und da auch ganz ehrliche Meinung, weil wir auch immer wieder darüber nachgedacht haben, einen Laden aufzumachen, war so, es kostet uns halt, dass der geil aussieht. Also, dass er wirklich auch einen Brand-Uplift hat und einfach nicht so, ja, ein Store. Weil wenn du einen Store aufmachst, soll der ja auch so krass sein, dass die Leute da drin stehen, Fotos und so machen. Ist meine Erfahrung, das schaffst du nicht unter 100.000 Euro. Also wirklich, du musst 100.000 Euro mindestens reinstecken, dass so ein Laden mit 50 bis 100 Quadratmeter, so in der Größenordnung, auch wirklich krass aussieht. Und dann denke ich mir wiederum, 100.000 Euro, wie viel muss das wieder reinspielen, dass sich das irgendwie lohnt und sich auch selber trägt? Und da waren wir bis heute immer der Überzeugung, ey, die 100.000 Euro stecke ich lieber in einen Champions League Werbespot oder in die Namensrechte des Waldhof Mannheim Fußballstadion. Da glaube ich immer, dass der Brandlift viel krasser ist, als dass da einfach nur ein Laden ist und die Leute dran vorbei wären. Wäre ich ein ESOP gefundet und sage ich mal, Geld ist scheißegal, sondern einfach nur Growth, sage ich, ey, why not, let's fucking do it. Aber ich glaube, ein Store ist so in der Form nicht tragfähig beziehungsweise nicht kapitaleffizient. Und wir alle drei sind ja gebootstrapped gestartet, wo ich so sage, boah, super schwer. Wenn du aus einem Euro immer 3 machen musst, da ist ein Offline-Store einfach extrem schwierig.
Ja, absolut. Und auch die Monatsmieten. Also ich glaube, hier in einer geilen Location hast du 10.000, 20.000 Euro. Wie willst du das mit Sales wieder reinbekommen? Ohne dass du Expertise hast. Ich meine, die ganz großen Stores gehen eine nach dem anderen kaputt. Und wir, ist ja, wie gesagt, ist ja nicht unser Steckenpferd, ne? Offline verkaufen. Aber es ist immer, ich überlege auch immer so wie du, sollen wir es probieren, sollen wir es nicht probieren. Wir wollen es definitiv testen, aber nur so, weil du hast den meisten Hype am Eröffnungswochenende, da machst du den meisten Umsatz. Wir wollen so 2 Wochenenden mal testen. Und dann gucken wir, wie das zweite Wochenende ist. Und wenn das quasi wirklich so krass runtergeht, überlegen wir es uns aber auch wirklich dreimal.
Ich habe eine abschließende Frage noch an dich, Alex. Du sitzt jetzt gerade in Berlin. Was hätte Mannheim dir geben müssen, damit ihr nicht nach Berlin zumindest teilweise gegangen wärt?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also es hätte einfach nochmal eine größere Stadt sein müssen. Ich von meiner Person her wollte sowieso immer schon in eine größere Stadt. Irgendwann war Mannheim dann doch zu klein für mich. Ich wollte nochmal in eine richtige Weltstadt. Ich liebe Mannheim. Ich sage immer, es ist das kleine Berlin. Aber jetzt wollte ich mal in das richtige Berlin. Und die Größe von der Stadt kann man ja nicht von über Nacht verändern. Ich bin aber wir sind zum Beispiel auch im C-Hub über Next Mannheim super zufrieden. Wir können ganz schnell irgendwelche Module dazu bauen, um das Team zu erweitern. War eigentlich immer die ganze Zeit happy gewesen auch. Nur wir wollten einfach noch schneller wachsen. Du hast einfach die größeren Möglichkeiten, nochmal in der größeren Stadt mehr Talents zu akquirieren. Das Team ist einfach schneller gewachsen und dann haben wir gesagt, let's go.
André, du 150 Millionen Euro von der Buga liegen auf deinem Tisch. Was machst du?
Ähnlich wie der Alex, aber dann doch ein bisschen anders. Ich war letztes Jahr auf einem Unternehmeraustausch in Tel Aviv und was es da häufig gibt, und das ist ziemlich interessant, der Staat, in dem Fall wäre es dann eben Mannheim, legt einen Fonds auf, wo eben nur, sage ich mal, Mannheimer Startups finanziert werden, bauen irgendwie noch ein schickes Büro, wo man sich sehr, sehr günstig einmieten kann, und dafür werden eben ein paar Prozent der Firma hergegeben, aber jetzt nicht endlos 20 Finanzierungsrunden, sondern sobald es eine nächste Finanzierungsrunde gibt, müssen die zu einem gewissen Term raus, der jetzt nicht so hoch ist wie bei einem VC oder bei einem Angel, der da richtig, sag ich mal, 10x oder so machen will, sondern da geht es darum, mehr oder weniger die Kosten wieder reinzuholen. Und der Rest gehört quasi dem Startup und ist dann so ein Anschub quasi, um eben diese Szene zu fördern. Und das funktioniert dort sehr, sehr gut oder hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das finde ich ein sehr spannender Ansatz. Vor allem, wenn da alle irgendwie das Gleiche bekommen, dann hast du halt von 100 Neugründungen vielleicht 10 neue Leuchttürme in Mannheim. Und ist natürlich alles nicht so einfach mit der Regulatorik und was da finanziert werden und. Aber der Gedanke, der ist sehr schön, ja.
Wenn dein Gedanke Wirklichkeit gewesen wäre 2018, als ihr gegründet habt, wie hätte euer Start da ausgesehen? Also was hättest du vielleicht direkt auch von Anfang an anders gemacht oder wovon würdest du ausgehen, wo ihr jetzt heute stehen würdet? Ich glaube, so ein bisschen zum Hintergrund, ihr habt seit 2018 gegründet, ihr wart 2019 bei Höhle der Löwen und ihr macht, habe es glaube ich gesehen, 2022 oder 2021 habt ihr 10 Millionen Euro Umsatz gemacht, oder?
Ja, ein bisschen mehr, ja. 2021, ja.
Ja, was würdest du sagen, hätte es diese Art von Fonds zum Beispiel am Anfang gegeben? Was wäre passiert, wenn ihr nicht die 5000 Euro Startkapital nur gehabt hättet? Und wo wärt ihr heute oder wie würde Bitterliebe heute aussehen?
Also in unserem Case hätte es, glaube ich, wenig verändert, weil damals waren Facebook-Ads noch sehr günstig und wir haben die erste Million Umsatz haben wir echt Geld gedruckt. Also unser Cashflow, der war von Anfang an so positiv, dass es ja egal gewesen wäre. Aber ich kriege ja auch viele Pitch-Decks von jungen Startups und da fehlt dann manchmal halt doch so ein kleiner Schub, um eben den einen Stein zum Rollen zu bringen. Was uns damals sehr geholfen hätte, wäre noch mehr diese Kommunikation mit den Behörden. Das, was ihr beim Bauamt erzählt, das kann ich über die Lebensmittelbehörde in Mannheim erzählen. Das ist echt ein schwieriges Thema. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel machst, dann musst du eben mit den Behörden zusammenarbeiten. Und gerade als Gründer, der da noch keine Erfahrung hat, bist du auf die Infos irgendwo angewiesen, bekommst die aber nicht, sondern du bekommst dann nach der Gründung, wenn du was gemacht hast, irgendwelche böse Schreiben, wo dann drin steht, was du alles nicht machen darfst. Und da sind wir damals schon proaktiv auf die Behörden zu und gesagt, hey, wir wollen da was machen. So würden wir es gerne machen. An wen können wir uns wenden, der uns sagt, ob das so richtig ist, ob wir was falsch machen? Und da hätten wir uns viel Ärger damals erspart, wenn da die Kommunikation stattgefunden hätte. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Menschen, die für Startups in Mannheim verantwortlich sind, dass die auch noch enger mit anderen Behörden in Mannheim zusammenarbeiten, um einfach Dinge schneller möglich zu machen und noch besser zu gestalten. Weil ich meine, am Ende profitieren wir alle, wir schaffen Arbeitsplätze. Ich glaube, wir haben alle schon extrem viel Steuern hier bezahlt mit unseren Unternehmen. Und da fände ich das gerecht, wenn es da noch mehr Austausch gäbe unter den Behörden mit den Unternehmen.
KritikerInnen sagen zu, sage ich mal, das, was ihr beide, Alex und André, vorgeschlagen habt, zu einem staatlichen Fonds oder von der Stadt etc., sagen sie immer, adverse Selektion macht keinen Sinn. Was bedeutet adverse Selektion? Dass gute Startups, die werden immer Geld finden. Die brauchen quasi gar nicht das Geld von der Regierung oder von öffentlichen Geldern, brauchen sie nicht, weil jedes sehr gute Startup kriegt easy Geld und nimmt dann lieber von dem Business Angel, der noch anderen Input wie auch immer bringt. Daher sagt man, dass, und dazu gibt es auch viele Statistiken, dass öffentliche Gelder, wenn die irgendwie gefördert sind etc., eine viel geringere Erfolgschance haben, weil dort nur die Startups landen, die halt sonst kein Geld bekommen hätten und somit, ja, sage ich mal, nicht die besten Voraussetzungen haben. Muss ich auch sagen, dass der selber, um das vielleicht direkt zu kommentieren, auch immer, also in der Theorie finde ich so ein Vorzuhaben und helfen, ey, mega geil. Ey, ich glaube, in der Praxis wird da halt richtig Geld verbrannt werden und möchte das auch nochmal unterstreichen, was wir ja, glaube ich, alle miteinander gesagt haben, dass gerade in Richtung Behörde und quasi Ansprechpartner, die einen wirklich mal enablen, dass das fast der größere Hebel wäre, als vielleicht einen pauschalen Fonds aufzumachen, weil das gibt es zum Beispiel hier von der VR-Bank Rhein-Neckar, also der Volksbank hier in Mannheim, gibt es auch so einen Fonds und auch in Heidelberg. Ich habe davon nie was gehört. Also muss man einfach sagen, ich glaube, es gibt schon einige solche Sachen, aber die sprechen null unsere Sprache. Und daher war auch unser Schritt mit der mit Next Mannheim zusammen im letzten Jahr, diese Gründertreffen zu machen, weil keiner weiß eigentlich, wie viele Gründerzentren es hier gibt. Keiner weiß, dass es wirkliche Ansprechpartner mit Christian und Nico gibt, wo man sich melden kann, wo man helfen kann. Die Leute wissen es einfach nicht, weil die nicht unsere Sprache sprechen und vor Ort sind. Würdest du sagen, André, dass es vielleicht neben diesem Fonds noch eine weitere Maßnahme gibt, wo du sagen würdest, ey geil, da könnte uns Mannheim einfach mehr helfen oder machen sie vielleicht schon und keiner weiß davon?
Ja, ich sag mal, aktuell oder mittlerweile ist die Kommunikation gerade mit Nico auch super und da wird geholfen, wo man eben helfen kann. Was uns am Anfang so ein bisschen gefehlt hat, sind so die Büroräume. Also gerade wenn man jetzt nicht irgendwie Textil macht oder Hightech oder auch mit dem Gründerinnen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, in der Jungbusstraße, da bin ich leider auch rausgefallen, sprich, wir haben einfach kein Büro gefunden und das war sehr ärgerlich und was ich halt ziemlich cool fände, wäre es, wenn es, wie das C-Hub eigentlich, nur eben für einen schmalen Taler eine Fläche gibt, wo halt alle, die irgendwie Bock haben zu gründen, für wenig Geld sich eine gewisse Zeit einmieten können, weil da entstehen einfach Energie, da entstehen einfach gute Dinge und das finde ich, wird extrem helfen, die Szene hier noch weiter auszubauen, weil das, was ihr mit dem Snox Coffee macht, ist mega geil. Sowas hätte aber auch von der Stadt kommen können, sage ich mal, oder zumindest auch das mit den Büroflächen eben auch zu verbinden, dass man hier ein größeres Coworking hat, wo man eben für wenig Geld sich einmieten kann und jetzt nicht irgendwie 600, 700, 800 Euro für einen Schreibtisch. Weil ein WeWork brauchen wir hier nicht, da fördern wir nicht junge Gründer, sondern eben wirklich ein bisschen subventioniert, um da eben die Leute reinzukriegen, dass die sich auch besser austauschen können. Hätte mir damals extrem viel geholfen. Wir haben so viele Fehler gemacht, die muss man eigentlich nicht machen, wenn man sich mit den richtigen Leuten austauscht.
Ich finde, das habe ich auch immer wieder gesagt, lasst uns doch zusammen eine Coworking-Space in der Innenstadt machen mit dem Fokus auf E-Commerce. Wir haben hier so viele Kracher im E-Commerce-Bereich. Das mitten in der Innenstadt, eine geile Location durch die Stadt Mannheim kommen, mit nicen WeWork-mäßig, das aber sehr günstig ist für Startups, die in Mannheim gemeldet sind, for free. Ey, das wäre der Treffpunkt, der Hub. Das finde ich schade, dass man das in den letzten 2 Jahren nicht umgesetzt hat. Und ich würde mich darum kümmern. Ich würde einen Geschäftsführer finden. Also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, die hier zuhören, ich würde mich darum kümmern, dass es einen Coworking Space in der Innenstadt gibt. Weil sonst sind die Coworking Space am Arsch der Welt. Und ich merke das selber, wenn Freunde, GeschäftspartnerInnen oder so zu Besuch kommen, ey, die gehen halt nicht in den Jungbusch, um mal 2 Stunden zu arbeiten, wenn sie zwischen 2 Meetings hier in Mannheim 2 Stunden Zeit haben. Das muss halt in der Innenstadt sein, beim Starbucks oder keine Ahnung wo, und nicht am Arsch der Welt.
Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube auch gerade in der Innenstadt, was vielleicht so ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass in den letzten Jahren, so schlimm wie es auch ist, aber die Innenstadt einfach nicht mehr so frequentiert ist, dass viele Läden auch zumachen oder man sieht, dass einfach Ladenflächen leer sind. Ich glaube, alleine daraus könnte man irgendwie schon mal das Konzept auch antesten, weil da einfach sehr, sehr viel leer steht. Ich finde es eine gute Idee. Ich glaube auch, dass es in der Innenstadt cool wäre. Ich würde es neben die Uni vorschlagen, weil ich glaube, dann kommen vielleicht auch mehr Leute von der Uni, weil du hast ganz am Anfang angesprochen. So, ich habe da selbst studiert und mit allen, mit denen ich dort studiert habe, keiner ist mehr hier. Und ich glaube, dass da auch vielleicht irgendwie damals viel verloren gegangen ist, dass man hier auch gut gründen kann, sondern danach sind irgendwie erstmal alle weg und man die Leute von der Uni nicht so gut abfängt.
150 Millionen von der Buga, Romy, hast du zur Verfügung. Du hast ein bisschen mit den Augen gerollt, als ich die Buga vorgestellt habe, was es eigentlich ist. Ich merke schon, du bist da mehr Fan von. Würdest du also mit den 150 Millionen wirklich die Buga veranstalten oder doch in was anderes?
Nein, ich würde nicht 150 Millionen in die Buga veranstalten. Also das würde ich nicht. Ich muss sagen, ich finde immer, dass es in Mannheim an irgendwie schönen, guten Parkanlagen fehlt. Und deswegen fand ich es gut, dass es die Buga gibt. Ich würde sie auf keinen Fall so umsetzen. Aber vielleicht würde ich von den 150 Millionen ein bisschen was in ein bisschen schönere, neuere Park stecken. Und den Rest, ich glaube, ich würde auch in Büroflächen investieren. Und in noch irgendwie, ich fand die Idee mit dem zentraleren Gründungszentrum ganz gut. Und ich würde versuchen, die Leute von der Uni Mannheim dafür zu begeistern, hier was zu gründen und nicht wegzugehen.
Alisa, du hast jetzt einen Pitch. Du bist im Bewerbungsgespräch. Die Person ist eine 10 von 10, hat dir gesagt, ich will aber nur in einem Büro vor Ort arbeiten. Du musst sie jetzt in einer Minute davon überzeugen, nach Mannheim zu ziehen, weil das die Stadt ist, place to be. Was würdest du sagen?
Das ist schwer. Was wir tatsächlich mal überlegt haben, ob wir sagen, hey, wir haben irgendwie auch ein, zwei geile Pulé-Wohnungen, die wir dann an Remote-Mitarbeitern immer vermieten können. Und ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen Budget über hätte, wäre das was, wo ich sage, hey, ich stelle dir eine geile Pulé-Wohnung eingerichtet, du musst dich um nichts kümmern, komm her und enjoy, genieß die ganze kulinarische Vielfalt, die wir hier haben und die tollen Events und ja, wir machen es dir so einfach wie möglich. Also das wäre jetzt mein erster Pitch, der mir eingefallen ist.
Alex, jetzt du, jetzt bin ich gespannt. Du sitzt noch in Mannheim, nicht in Berlin und sagst, komm unbedingt bitte her.
Ja, also ich würde auf jeden Fall die ganzen leckeren Restaurants mal zeigen und mit auf den Time Warp nehmen. wir haben ja schon einiges zu bieten wird halt wirklich, unser Office ist auch nice mit dem Blick auf den Hafen. Das lässt sich nicht lumpen. Aber ja, mit den Parks, das fehlt, da mangelt es ein bisschen. Da hast du schon recht, das ist mir auch aufgefallen.
André, jetzt zu dir.
Ich will als allererstes mal mit der Person ins Nox Coffee gehen, ist ja klar.
Boah, das geht runter wie Öl.
Da eine Flasche Wein bestellen und dann erstmal auflisten, wie viele geile Restaurants wir in Mannheim haben. In so einem kleinen Zentrum quasi, wie viel leckere Restaurants da gibt. Und ja, Liebe geht über den Magen. Und in den Restaurants würde ich dann versuchen, die Person noch weiter für Mannheim zu begeistern.
Oh, das habt ihr alle drei sehr schön gesagt. Mit viel Liebe, du hast es gerade gesagt, durch den Magen. Hier war ganz viel Liebe auf den Ohren. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat wirklich viel Spaß gemacht und da glaube ich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Next Mannheim, die diesen Podcast ermöglicht haben und vor allem auch, das hat man durchgehört, wir haben zwar viel darüber gesprochen, was Mannheim besser machen kann, aber auch nochmal danke an Christian und Nico, was sie uns, für uns alle Startups, glaube ich, hier sind in Mannheim und auch vor allem hier im Call möglich gemacht haben. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und wir freuen uns auch da in den nächsten Jahren eng mit Ihnen zusammenarbeiten.
Danke euch.
Tschüssi.